SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Maker, ein Macher oder eine Macherin. Diese wortwörtliche Übersetzung trifft es allerdings nicht so ganz genau. Eine Makerin ist eine Tüftlerin, eine Bastlerin, eine Erfinderin, eine Heimwerkerin, und eine solche Makerin ist heute Abend mein Gast. Laura Kampf baut vom Kinderkarussell bis zum Bierbike, von der portablen Whiskybar bis zum bohrmaschinenbetriebenen Boot oder auch vom Tisch mit integriertem Hundebett bis zum Tiny House. Alles Mögliche und scheinbar Unmögliche. Und macht davon Videos. Ihr YouTube-Kanal hat 500.000 Abonnenten, und was sie ihren Followern an Tipps und Lebensweisheiten mit auf den Weg gibt, darüber sprechen wir heute Abend. Schönen guten Abend, Frau Kampf.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was ist Ihr aktuelles Projekt? Woran bauen Sie gerade?
Mein aktuelles Projekt ist ausnahmsweise mal ein längeres Projekt. Ich habe ja sonst die Angewohnheit, meine Arbeiten immer innerhalb von einer Woche anzufangen und wieder abzuschließen. Jetzt baue ich aber schon den ganzen Sommer an einem Pferdeanhänger. Das ist so ein ganz alter, ekliger Pferdeanhänger, den ich zu einem Minicamper umbaue. Und da ist diese Woche meine Projektetappe die Küche in einem Remover-Koffer.
In einem Koffer?
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, dass, weil der eben so klein ist, dass ich versuche, die Küche nach draußen zu verlagern. Eigentlich ist es eine Art moderner Picknickkorb. Alles in so einen alten Remover-Koffer gebaut, den ich noch hatte. Und jetzt kann man den draußen anhängen an den Wagen, aufklappen und hat dann alles, was man zum Kochen braucht, direkt parat.
Knapp 250 Videos gibt es mittlerweile auf Ihrem YouTube-Kanal, entstanden in den vergangenen 4 Jahren. Welches ist Ihr Lieblingsvideo?
Immer das, an dem ich gerade arbeite.
Und das mal ausgeklammert in der Vergangenheit?
Es gibt natürlich so den Unterschied zwischen Videos, die super auf YouTube performen. Da ist, glaube ich, gerade das Bierbike das, was am meisten geklickt wird. Da habe ich ein altes BMX-Fahrrad mit einer Sackkarre gekreuzt, sodass man dann quasi mit dem Fahrrad in den Getränkeladen fährt und sich einen Kasten Bier direkt aufs Fahrrad lädt und nach Hause oder zum Grillen. Sowas funktioniert natürlich für ein breites Publikum ganz gut. Aber am Herzen liegen mir eigentlich so die Projekte, die so ein bisschen emotionaler sind. Eingangs haben Sie ja schon mal erwähnt, das Kinderkarussell aus kaputten Fahrrädern, was ich gebaut habe, das fand ich super. Das habe ich The Happy Machine genannt. Da war es halt einfach so ein, ich weiß es nicht, wenn ich so mit Kindern arbeite, dann sieht man, dass in deren Köpfen auch so ein bisschen was passiert, wenn die so ungewöhnliche Sachen sehen, was sie vorher noch nie gesehen haben. Da freue ich mich einfach am meisten drüber, weil ich so das Leuchten in den Augen sehe und merke, da werden die sich wahrscheinlich auch später nochmal dran erinnern. Und das sind natürlich für mich die schönsten Projekte.
Da hüpft das Herz.
Ja, total.
Einfach mal machen. Probiert es aus. Das ist das Credo meines heutigen Gasts, Laura Kampf. Eine Erfinderin, Tüftlerin, Designerin, Künstlerin, Erbauerin im wahrsten Sinne des Wortes. Handwerkerin, Frau Kampf, würden Sie sich allerdings nicht nennen. Das, was Sie machen, haben Sie nicht als Beruf gelernt.
Nee, ich habe nie eine Ausbildung im handwerklichen Bereich gemacht. Ich habe zwar mal eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton kurz vor der Prüfung abgebrochen. Also ich war mal in einem Ausbildungsverhältnis, aber nie im Handwerk leider.
Allerdings muss man sagen, das sieht hochprofessionell aus, was Sie da in Ihren Videos machen. Also was ich in den Videos auf Ihrem YouTube-Kanal gesehen habe. Fahrradteile zusammenschweißen, Holzteile auf Gärung sägen, Schrauben, Leimen, okay, das kriegen wir vielleicht auch nochmal alle hin, aber Elektrik verlegen, woher können Sie das? Wie bringt man sich das selber bei?
Tatsächlich habe ich fast alles auf YouTube gelernt und durch selber ausprobieren. Also ich hatte schon immer ein sehr, sehr großes Interesse daran, Dinge zu bauen und Dinge umzusetzen. Und ich habe Design studiert, ich habe mein Diplom als Designerin. Und während dem Studium habe ich öfter darüber nachgedacht, diese ganzen Konzepte, die wir uns ausdenken, dass ich das eigentlich mega finde, wenn wir das auch in die Realität holen könnten. Dass es nicht immer nur auf dem Papier ist und nicht immer nur digitale Renderings, die es dann aber in echt gar nicht gibt. Und so habe ich angefangen, meine Prototypen selber zu bauen. Und jeder, der zu Hause schon mal versucht hat, sich ein Regal oder sowas oder einen kleinen Tisch selber zu bauen, der weiß, dass man super schnell an seine Grenzen gerät. Da fehlt die Säge, da fehlt das Material, da fehlt das Know-how. Aber irgendwie war ich so, ich weiß auch nicht, hatte da so ein Feuer und so eine Leidenschaft für diese, ja, fürs Bauen und für Prototypen, dass ich mich da so ein bisschen durchgebissen habe. Und dann geht's halt mittlerweile ja ganz gut. Man hat ein konkretes Problem, so, wieso hält der Leim nicht? Dann googelt man das, ja, es ist zu kalt in deiner Werkstatt. Okay, wie löse ich das? Anderen Leim oder ich muss es heizen oder dies, das. Und so lernt man ja auch einfach wahnsinnig viel, ne? Durch selber Fehler machen und dann Recherche und sich das bei anderen abgucken. Das ist sehr effektiv, würde ich sagen.
War das schon als Kind so, dass Sie jemand waren, der gerne ausprobiert hat?
Ja, ausprobiert auf jeden Fall. Ich habe so alles Mögliche ausprobiert. Ich wollte auch schon alles Mögliche werden. Und das war auch immer so, ich dachte halt immer, ich kann mich auf nichts länger als ein paar Monate konzentrieren, dann verliere ich halt das Interesse daran. Das hat sich so durch mein Leben durchgezogen. Auch, dass ich von außen immer wieder gehört habe, Mensch, Laura, jetzt fokussiere dich doch mal auf eine Sache. Jetzt zieh doch mal eine Sache durch. Und das fand ich aber am Handwerk auch immer richtig, richtig spannend, dass es halt so viele verschiedene Disziplinen gibt. Schweißen, Holzarbeiten, Elektrik, Siebdruck, Kochen ist auch ein Handwerk. Das sind so viele Sachen, wo man sich ausdrücken kann, die alle ein bisschen was miteinander zu tun haben, aber trotzdem total unterschiedlich sind. Das fand ich immer super reizvoll.
Sie haben, ich habe das auf Ihrem YouTube-Kanal erfahren, mit 16 Ihrem Vater so ein Multifunktionstool, so ein Taschenmesser mit verschiedenen Werkzeugen drin. Geklaut,
ja.
Wie kam das zu Hause an?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es überhaupt nicht aufgefallen, weil er das nie benutzt hat. Aber es war halt in so einer Schublade und der totale Reiz für mich. Was ich auch lustig finde, weil mittlerweile arbeite ich mit der gleichen Firma zusammen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, das ist ein Sponsor von mir. Und die Geschichte habe ich auch damals erzählt. So, ey, wisst ihr eigentlich, dass ich mit 16 meinem Vater so ein Ding geklaut habe, weil ich es unbedingt haben wollte?
Laura, zieh doch mal was durch. Haben also wahrscheinlich auch ihre Eltern gesagt. Was haben die dann gesagt, als sie es durchgezogen haben und gesagt haben, ich ziehe jetzt in meine Werkstatt? Oh. Das war ja während ihres Designstudiums.
Ja, das hat sich natürlich für meine Eltern jetzt nicht als Durchziehen angefühlt, ne, sondern eher als, mein Gott, was macht sie? Meine Mutter war schockiert. Ich habe sie dann versucht, in die neue Werkstatt zu locken mit, komm, wir kochen zusammen Marmelade. Das war so mein Aufhänger, sie mal einzuladen und ihr zu offenbaren, dass ich jetzt in den Wohnwagen gezogen bin. Das ist gar nicht gut angekommen. Mittlerweile verstehen sie es aber. Vor allem, weil ich ja jetzt auch so Sachen im Fernsehen gemacht habe mit der Sendung mit der Maus und so. Und jetzt so langsam wird ein Schuh draus. Ich muss aber auch sagen, ich kann meinen Eltern das nicht verübeln. Das war schon ziemlich schwierig, so direkt von Anfang an da ein Konzept drin zu erkennen, was ich da überhaupt vorhabe. Ich wusste es ja selber nicht. Ich wollte mich eigentlich nur ausprobieren. Und das hat dann ja auch fast 10 Jahre gedauert, bis da so ein Schuh draus geworden ist.
Aber warum wollten Sie unbedingt in Ihrer Werkstatt leben? Was bedeutet diese Werkstatt für Sie?
Die Werkstatt bedeutet für mich am Ende die totale Freiheit. Also ich hatte nie großes Interesse an so dieser klassischen Sache, man wohnt dann in Köln und oh, tolle Altbauwohnung und so große Fenster und ein Dielenboden und so. Das hat mich nie interessiert. Ich fand das eher interessant, einen Ort zu haben, wo ich Sachen lagern kann, wo ich Sachen ausprobieren kann. Als das so mit dem Bauen angefangen hat, habe ich in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Und mir damals so ein Moped gekauft bei eBay, so eine Simson, die ich immer als Jugendliche schon haben wollte. Und habe dann angefangen, in meiner Einzimmerwohnung dieses Motorrad auseinanderzuschrauben. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt wissen, ist das wirklich so eine Leidenschaft, für die ich brenne? Oder ist das wieder was, was dann irgendwie nach ein paar Monaten vorbei ist, wo ich das Interesse dran verliere? Und habe direkt Nägel mit Köpfen gemacht und mein Auto verkauft, dafür einen Wohnwagen gekauft, meine Wohnung eben gekündigt und bin in die Werkstatt gezogen. Einfach weil beides zu teuer war. Also Werkstatt und Wohnung, das konnte ich mir nicht leisten als Studentin, die in der Kneipe nebenbei gearbeitet hat. Deswegen musste ich da einfach konsequent sein und in den sauren Apfel beißen und bin im Jahrhundertwinter, das weiß ich auch noch, in einen Wohnwagen gezogen ohne Heizung.
Wie sind Sie auf die Idee mit dem YouTube-Kanal gekommen? Also welche Intention stand dahinter? Geld verdienen mit dem, was Ihnen da Spaß macht oder auch Wissen weitergeben?
Eigentlich beides nicht so richtig, sondern eher meine Arbeit zu dokumentieren. Das war auch was, wo ich immer mit zu tun hatte, weil ich so prozessorientiert bin und mich eigentlich auch nur der Prozess interessiert, dass meistens, wenn es dann fertig ist, habe ich noch nicht mal Fotos von meinen Arbeiten gemacht. Und im Studium hat mir ein Dozent gesagt, Laura, das geht nicht, du musst deine Arbeit besser dokumentieren. Ich war ja eh schon auf der Plattform, weil ich da selber viel recherchiert habe und habe dann irgendwann so festgestellt, ich gucke mir immer die Sachen von den gleichen Leuten an. Also ich folge da ein paar Personen, die ich super finde. Dann habe ich mir so ein bisschen recherchiert und gemerkt, die machen das auch nicht mit einer Filmproduktion, die machen das auch alle alleine, also warum sollte ich das nicht können, zumal ich ja meine halbfertige Ausbildung als Mediengestalterin so halb in der Tasche hatte, also ich habe da ja ein bisschen was gelernt über Film und den ganzen Kram. Und dann habe ich eigentlich das nur für mich, so dokumentier deine Arbeit für mich selber und um Teil von dieser Community zu werden.
Sie nehmen keine Auftragsarbeiten an, sondern bauen alles für sich selbst. Und Sie machen ja jede Woche ein neues Video mit einem neuen Projekt. Woher kommen die Ideen für zum Beispiel den Esstisch mit integriertem Hundekorb? Was inspiriert Sie?
Eigentlich meistens an so Situationen. Mein Hund liegt halt ständig unterm Tisch, weil der immer dabei sein will. Und dann tat mir das immer so leid, dass der da so auf dem kalten Boden liegt. Und dann habe ich halt ein kleines Hundebett da reingebaut. Es sind meistens wirklich Situationen, die mir dann im Alltag passieren oder die mir auffallen oder wo ich denke, ey, das könnte doch eigentlich auch schöner aussehen. Es gibt keinen Grund, warum das so hässlich gemacht ist oder warum das diese Farbe hat. Ich finde das eigentlich in der anderen Farbe schöner. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Joggen. Also je mehr man joggt, desto besser wird man da drin und irgendwann braucht man das dann halt auch. Dann fühlt man sich unausgelastet. Ups, da hört man jetzt auch meinen Hund.
Es war über ihn und, die Rede, also muss er sich auch mal kurz reden.
Genau. Sorry. Ja, und so ist das halt wie mit Joggen. Irgendwie mit der Kreativität, je mehr man das nutzt, desto mehr braucht man das auch. Und desto mehr fällt einem ein. Also letzte Woche habe ich versucht, mal ein bisschen Urlaub zu machen. Das geht irgendwie eigentlich gar nicht. Mir fällt dann sofort wieder das ein, was ich bauen will und zack, stehe ich wieder in der Werkstatt.
Welches Projekt ist zuletzt so richtig in die Hose gegangen?
Oh, da muss ich mal nachdenken. Ich habe letztes Jahr mal einen Ofen gebaut für meine Außendusche, wo ich mir das Wasser erhitzen kann. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Das war eigentlich am Ende fast eine Bombe, die ich da gebaut habe. Ist sofort der Schlauch abgeplatzt und Gott sei Dank ist da nichts schief gegangen, aber das hat einfach gar nicht funktioniert.
Über den Umgang mit dem Scheitern reden wir gleich weiter. Die Makerin Laura Kampf ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Es sieht so einfach aus, wenn man Laura Kampf in ihrer Werkstatt zuschaut. Jede Woche veröffentlicht sie auf ihrem YouTube-Kanal ein neues Video, in dem sie zeigt, wie sie in den Rahmen ihres Fahrrads einen Getränkehalter schweißt, einen Koffer zum tragbaren Schreibtisch umfunktioniert oder ein höhenverstellbares Regal baut. Ihr Ideenreichtum scheint unerschöpflich. Laura Kampf ist heute Abend mein Gast. Wann, Frau Kampf, haben Sie das letzte Mal was gekauft?
Oh, ich kaufe ja relativ viel, also Material und so, ne? Holz kaufe ich und Schrauben und so Sachen kaufe ich.
Und etwas, was schon fertig war. Ne?
Oi, das ist, glaube ich, schon was länger her. Da bin ich mittlerweile, weil ich aber auch die Möglichkeit habe und auch so ein bisschen den Drang und irgendwie mittlerweile ja auch schon fast die Pflicht, jede Woche was zu bauen, denke ich immer, ach super, da mache ich ein Projekt draus, da mache ich ein Video draus. Also deswegen will ich eigentlich gar nichts mehr kaufen, weil ich kann ja alles zum Video verwursten am Ende.
Überlegen Sie sich, bevor Sie etwas kaufen, also wenn es jetzt zum Beispiel mal ein Kleidungsstück ist oder so, ob Sie es vielleicht das auch selber machen können?
Ja, nähen, da bin ich bisher noch nicht so wirklich weitergekommen. Das ist so eine Disziplin,
aber
die
habe ich versucht.
Ich hab's auf jeden Fall versucht. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig für mich. Aber ich versuche auf jeden Fall, mich da sehr mit auseinanderzusetzen, was für Klamotten ich trage. Ich habe das gerne, mich so für eine Sache zu entscheiden. Und gerade bei so einer Hose, einer Arbeitshose, die hat natürlich ganz andere Anforderungen. Und dann finde ich das irgendwie super, wenn ich eine Sache gefunden habe, so die perfekte Hose, und davon kaufe ich mir jetzt 4 Stück und dann habe ich erstmal Ruhe. Das ist so eher meine Methode.
Sie haben sich mal mit einer Hummel verglichen, die statisch gesehen gar nicht fliegen kann, es aber nicht weiß und trotzdem fliegt. Woher nehmen Sie das Selbstvertrauen? Ist Ihnen entfallen, dass Sie das mal gesagt haben, ja?
Ja, ja.
Aber woher kommt das Selbstvertrauen? Zu fliegen, obwohl man vielleicht gar nicht fliegen kann.
Ich meine, am Ende geht's ja um nichts, ne? Also wenn ich jetzt versuche, mir eine Kaffeemaschine zu bauen und das funktioniert nicht, dann hat's halt nicht funktioniert. Das ist ja eigentlich nicht schlimm. Von daher kann ich mich dann auch immer eigentlich ganz gut aus dem Fenster lehnen und sagen, diese Woche baue ich eine Kaffeemaschine. Und wenn es nicht geklappt hat, dann weiß ich zumindest, wo da jetzt meine Grenzen sind und warum das nicht geklappt hat und ob ich das nicht irgendwie anders hinbekomme. Das ist ja auch alles gut. Also ist ja alles positiv. Ist ja nicht so schlimm, wenn man mal scheitert.
Mhm. Über 500.000 Menschen haben Ihren YouTube-Kanal abonniert und die meisten Ihrer Abonnenten kommen aus den USA. Mhm. Woran liegt das? Ist da der Mut, einfach mal was auszuprobieren, größer?
Ich glaube vielleicht schon, also zumindest dieses Maker-Ding, also dass man disziplinübergreifend arbeitet, ist da nicht so fremd. Ich glaube, wir haben natürlich eine super tolle Handwerkskultur in Deutschland, was auch super, super wichtig ist und also wirklich grandios. Und in Amerika ist ja so ein bisschen, du bist du heute Schreiner und dann bist du morgen Elektriker und dann verkaufst du Reifen und dann machst du wieder was ganz anderes. Das ist so eher in dieser Kultur mit drin, dass man da so ein bisschen sprunghafter sein kann. Und ich sage das immer ganz liebevoll, weil ich mich selbst auch so bezeichne, ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. Und in Deutschland ist es ja eher so, du lernst jetzt eine Sache und dann machst du deinen Meister, dann bist du Schreinermeister und dann bist du halt der Beste so. Und das ist, glaube ich, einfach ein kultureller Unterschied, warum sich das in Amerika vielleicht so ein bisschen lockerer durchsetzt, weil die Leute da weniger Berührungsängste haben, vielleicht auch weniger Angst vorm Scheitern. Hm. Und dieser Weiß ich nicht, ist meine These.
Dieser Perfektionismus ist ja auch oft was, ein Riesenhemmschuh. Also was viele davon abhält, einfach mal was zu machen, ist eben die Angst vorm Scheitern. die Angst, ja, etwas nicht perfekt zu machen.
Ja.
Haben Sie die manchmal
auch? Genau, ich höre das ganz oft in meinen Kommentaren auch so, weil ich eben nie die Schreinerausbildung gemacht habe. So, wenn du das so verleimst, das wird dir auf jeden Fall reißen. Beim ersten Regen geht die Naht wieder auf. Aber selbst wenn, das ist ja auch nicht schlimm, ich kann das ja reparieren. Also das ist ja einfach kein Drama. Ich habe das Ding gebaut und dann kann ich das auch reparieren, wenn es kaputt geht. Und ich glaube, dass viele Leute sich wirklich lähmen lassen von der Angst, was falsch zu machen, dann das lieber gar nicht probieren. Und das finde ich immer schade, weil wer weiß, also man muss ja nicht davon ausgehen, dass alles schief geht. Was ist denn, wenn alles richtig läuft? So, was ist denn, wenn alles klappt und der Tisch einfach perfekt wird? So, das wäre doch auch gut.
Ist Scheitern was Gutes?
Ja, total, total. Ich meine, man kann das natürlich generalisieren. Es gibt natürlich Situationen, da ist das furchtbar, wenn man scheitert. Und ich musste mich auch so ein bisschen dran gewöhnen, wie ich das eingangs schon mal erwähnte, wenn man anfängt, Sachen selber zu bauen, hat man so viele Hürden, mit denen man kämpfen muss. Material, Werkzeug, Know-how, bis man da erstmal auf so einem Level ist, wo man dann halt auch selbstbewusst scheitern kann, weil man weiß, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Das dauert einfach ein bisschen. Aber, und das kann ich, glaube ich, versprechen, wenn man einfach weitermacht, man kommt dahin. Man kommt dahin, wo man so oft gescheitert ist, dass dieser Improvisationskatalog so groß ist. Und mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr auf, wenn ich scheitere. Mir fällt das nur auf, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, die dann so, oh Gott, nein, das geht doch kaputt. Ja, machen wir gleich. Wir machen jetzt erst den einen Schritt und dann kümmern wir uns darum, was da alles hätte noch schief gehen können.
Was macht Ihnen Angst?
Krankheit und Verlust von Menschen, die ich lieb habe, das macht mir Angst. Und zum Beispiel von meinem Hund, wenn dem was passiert, da kriege ich Schiss.
Aber vor Scheitern nicht in irgendeinem Bereich?
Nee. Ich denke, also vor 5 Jahren hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich Vollzeit-YouTube-Videos mache, dass ich ein Radio-Interview gebe oder im WDR bei der Sendung mit der Maus zu sehen. Das war alles überhaupt nicht abzusehen. Und was ich jetzt wieder in 5 Jahren mache, keine Ahnung, vielleicht ist das was ganz anderes. Ich habe mir aber angewöhnt, davon auszugehen, dass es erstmal alles gut wird.
Planen Sie Ihre Projekte, bevor Sie loslegen?
Nee, auch nicht. Aber das hat auch einen Grund. Also erstmal, wie gesagt, ich habe diesen riesigen Improvisationskatalog, dass ich immer denke, ich muss das gar nicht planen. Mir werden auf jeden Fall irgendwelche Lösungen einfallen, da wieder die Kurve zu kriegen. Und oft stehe ich mir damit natürlich selbst im Weg. Wenn ich von Anfang an eine Skizze machen würde, würde ich direkt wissen, was für Schrauben ich brauche und würde ich direkt wissen, wo so die Knackpunkte sind. Aber für mich ist der Prozess so spannend und das ist im Prinzip, als würde ich in der Werkstatt stehen und mir selber eine Geschichte erzählen. Und wenn ich dann aber das Ende schon weiß, wenn ich das schon weiß, das klappt alles, dann finde ich es nicht mehr spannend. Also ich finde auch irgendwie das gut, immer so zu wissen, ja, aber bleib auf der Hut so, bleib frisch im Kopf, damit das hier auch wirklich funzt.
Ich habe vor 8 Jahren den Holzfußboden in meiner Wohnung selbst abgeschliffen und mit Hartwachsöl versiegelt und laufe heute noch, 8 Jahre später, so mit stolz geschwellter Brust über diese Dielen, diesen Produktionsstolz. Haben Sie den auch noch immer bei jedem Projekt?
Ja, total. Sobald ich irgendwas fertig gemacht habe, ich mache dann immer erstmal ein Foto auf dem Handy, weil das sieht ja immer so ein bisschen anders aus, als man das so in echt sieht. Und dann, ja, dann geht nur mein Produktionsstolz-Tanz los. Dann verlasse ich den Raum, komme wieder rein, Licht an, Licht aus. Dann mache ich nochmal ein Video und gucke ich mir das nochmal hier an und so. Versuche so alle Perspektiven aufzunehmen und bin super stolz. Und das sind so die besten Projekte, wenn ich dann morgens aufwache und direkt in die Werkstatt renne, um zu gucken, ob es wirklich so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Also das ist schon fast wie Weihnachten als Kind. Das macht mich super, super stolz.
Jede Woche Weihnachten.
Ja.
Eine 500.000 Abonnenten hat ihr YouTube-Kanal. Laura Kampf zeigt jede Woche in einem neuen Video, wie man Dinge selber baut. Von der Schreibtischlampe über den Fahrradanhänger für ihren Hund bis hin zum Tiny House. Am Anfang, Frau Kampf, waren nur 5% der Abonnenten ihres YouTube-Kanals Frauen. Wie viele sind es jetzt?
8. Aber immerhin.
Okay. Also viel mehr, aber Sie haben schon ein paar dazu bringen können, es dann auch mal selber auszuprobieren. Sehen Sie sich selber eigentlich als Role Model?
Nee, gar nicht. Ich glaube, dann wird man auch komisch, wenn man sich selber anfängt, in so einer komischen Position zu sehen. Für mich ist das ja auch total unwirklich. Ich stehe alleine in meiner Werkstatt mit einer Kamera. Da habe ich mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Das fand ich am Anfang auch völlig komisch, dann auch in eine Kamera zu sprechen. Aber ich kriege das ja gar nicht mit. Also wenn ich jetzt dann auch selber höre, 500.000 Abonnenten, also es bedeutet ja irgendwie gar nichts, weil das so eine komische Zahl ist. Also da kann man sich gar nichts drunter vorstellen. Da denke ich auch nicht drüber nach. Ich denke an meine Videos. Ich versuche halt irgendwie den Prozess so ein bisschen einzufangen und zu dokumentieren. Und alles andere versuche ich mir relativ wenig Gedanken zu machen.
Wer waren Ihre Vorbilder? Gab es weibliche?
Ja, auf jeden Fall. Simone Jetsch, das ist eine Schwedin, die mittlerweile aber in San Francisco wohnt und sich selber The Queen of Shitty Robots genannt hat. Mit der habe ich mittlerweile auch ein paar Projekte zusammen gemacht. Das war großartig. Letztes Jahr war ich noch da, da hat sie sich einen Tesla gekauft und wir haben das Dach abgeschnitten und haben einen Pickup-Truck draus gebaut. Das war ziemlich wahnsinnig, ja.
Wow, ja. Das ist mal ein großes Projekt.
Das ist ein großes Projekt, ja.
Welche Reaktionen haben Sie beim letzten Mal im Baumarkt bekommen?
Ich bin da meistens so darauf konzentriert, dass der Hund mir nicht wegläuft oder da irgendwelche Mäuschen sucht, dass ich auch nicht so drauf achte. Manchmal werde ich natürlich erkannt und dann quatscht man so ein bisschen, aber so großartige Reaktionen bekomme ich dann nicht. Ich weiß noch am Anfang, vielleicht war ich da aber noch so ein bisschen sensibel, da kriegt man schon mal so ein, so nach dem Motto, wo ist denn dein Freund so, für wen brauchst du das denn jetzt und wo ist denn hier derjenige, der hier Ahnung davon hat? Da habe ich, glaube ich, mittlerweile so ein dickes Fell, dass ich das gar nicht mehr so richtig mitkriege. Aber am meisten konzentriere ich mich auf meinen Hund Smudo, dass er keine Mäuschen jagt.
Wie ist das in der Maker-Szene? Das ist ja eine vernetzte weltweite Community mit eigenen Messen, bei denen Sie mittlerweile auch als prominente Rednerin auftreten. War das da schon immer so oder mussten Sie sich auch da den Respekt erkämpfen?
In der Szene selber war das nie ein Thema. Also es ist eine sehr offene und willkommen heißende Szene. Da fällt mir jetzt das bessere Wort nicht ein. Ich war das erste Mal, glaube ich, auch vor 4 Jahren in New York auf einer Messe, um da auch einen meiner Idole zu treffen. Jimmy DeResta heißt er. Das war einer dieser Kanäle, die ich verfolgt habe und dann auch gedacht habe, ey, vielleicht kann ich ja auch mal sowas ausprobieren. Und der hat da eine Rede gehalten oder hatte so eine Panel-Diskussion mit anderen fantastischen Makern. Und so 5 Minuten, bevor es losging, meinte er, Laura, du solltest mit nach oben kommen, komm doch mit, red mit uns. Und ich bin natürlich geplatzt vor Aufregung, aber so offen war das halt von Anfang an. Ich war, obwohl ich eine Frau war, obwohl ich aus Deutschland komme und da gar nicht so in dieser Ami-Szene so mit drin war, war das direkt super willkommen heißend und sehr warmherzig.
Es gibt auf Ihrem YouTube-Kanal nicht nur die fertig geschnittenen Videos, in denen Sie Ihre Projekte vorstellen, sondern auch immer mal wieder Live-Chats. Da können Zuschauer auch Fragen stellen. Was für Fragen kommen da?
Meistens sind es Fragen nach der Motivation, so viel zu bauen, nach der Inspiration, wo ich meine Ideen herbekomme, wo ich mein Holz kaufe, dann manchmal auch so ganz konkrete Sachen, die ich selber gar nicht mehr beantworten kann, nach irgendwelchen Abmessungen oder so. Aber doch, meistens geht es halt um Kreativität und Motivation.
Es ist ja eine große Szene und auch ein großer Trend, Sachen selber zu machen. Woher kommt das?
Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber, dass das auch wieder ähnlich wie mit dem Essen ist. Man hat sich so weit davon entfernt, wo das Essen überhaupt herkommt, wie so eine Kuh überhaupt lebt und so McDonald's und Ikea so als abschreckende Beispiele irgendwie fast, dass man sich jetzt wieder so ein bisschen dafür interessiert, nee, warte mal, Moment, wo hat denn die Kuh gelebt oder wo ist denn der Spargel gewachsen? Wer hat den denn gestochen? Wo kommt denn eigentlich mein Holz her? Ist das aus nachhaltigem Anbau oder wie ist das hier überhaupt ein Massivmöbelstück oder ist das nur Furnier? So langsam, glaube ich, das hat sich alles so weit voneinander entfernt, dass jetzt halt wieder Fragen aufkommen und dadurch kommt dann natürlich auch ganz schnell, wie der Schrank ist überhaupt, das ist überhaupt kein echtes Holz, sondern nur Pressspanier. Was wird er denn kosten, wenn er aus echtem Holz wäre? So, oh Gott, warum ist das denn so teuer? Ja, wegen dem Handwerk. Und ja, kann ich das nicht selber machen und so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das Interesse ist wieder geweckt. Und sobald man da näher hinguckt, gibt es halt auch so in Anführungsstrichen so viel richtig und falsch. Und man denkt, nee, das möchte ich aber gar nicht. Das Möbelstück, was jetzt so teuer dann am Ende auch ist, auch wenn es halt Pressspan ist, ist ja trotzdem was Teures, ein teurer Gegenstand. Ich will nicht, dass der sofort kaputt geht. Ich kümmere mich darum, dass der ein bisschen solider gebaut ist zum Beispiel. Ne? Mhm. Und so kommt man dann, glaube ich, von Hölzchen auf Stöckchen. Und wenn man dann so ein bisschen drin ist, dann hat man ja auch Blut geleckt. Und dieser Produktionsstolz, von dem wir gerade gesprochen haben, der ist halt auch wahnsinnig motivierend. Ne? Wenn einmal das Feuer brennt, dann, zumindest ging mir das so, dann willst du plötzlich alles selber machen.
Haben Sie eigentlich schon mal auf Ihrem Kanal oder per Mail oder Ähnliches einen Heiratsantrag bekommen?
Ja, tatsächlich kriege ich das relativ häufig. Ich weiß auch nicht warum. Also das verstehe ich wirklich gar nicht. Dieser ganzen Kommentarkultur, die ist bei YouTube ja schon echt komisch. Aber diese Heiratsanträge, das verstehe ich wirklich nicht.
Ich kann es Ihnen erklären. Also es ist ja, diese Videos leben ja von Ihnen als Mensch, von Ihrer Ausstrahlung und Ihrer positiven Art. Also mich verwundert ein Heiratsantrag da gar nicht. Sonst hätte ich auch gar nicht gefragt. Sehen Sie sich als Entertainerin?
Nee. auch nicht. Ich denke halt immer, aber das ist auch so meine Welt, wie gesagt, alleine in der Werkstatt, dass halt meine Projekte, das sind die Protagonisten, um die geht's. Und ich bin eigentlich nur dazu da, die in ein gutes Licht zu rücken. Aber vielleicht ist es dann schon so die Auswahl der Sachen. Das sind ja oft so überspitzte Projekte, wie der Fahrradhalter an meinem Rennrad, den habe ich vor Jahren gebaut. So, ja, natürlich kann ich mir für 12 Euro einen im Internet bestellen aus Plastik, aber ich könnte jetzt auch einfach dieses super teure Fahrrad in zwei Teile teilen und dann ein Rohr da reinschweißen, dann habe ich auch ein Fahrrad. Also das ist ja auch so diese, ich glaube, da sind die Leute dann eher verliebt drin an diesen Eskapismus am Ende. Ne?
Und immer wieder fragt jemand nach ihrem Hund Smudo.
Na klar.
Welchen Anteil hat er an ihrem Erfolg? Der taucht ja auch in jedem Video auf.
Ja, der ist schon, der ist ein großer Charakter in meinen Videos und macht, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr viel Freude. Und da kriege ich auch täglich, glaube ich, Kommentare, dass er seinen eigenen Instagram-Kanal bekommt. Ich glaube nur, dass es dann zwischen uns beiden Streit gibt, wenn er berühmter ist als ich. Das kann ich, glaube ich, nicht verkraften.
Dann kriegt er die Heiratsanträge.
Ja, genau.
Laura Kampf ist heute Abend mein Gast. Erfinderin, Künstlerin, Designerin. Ihre genialen Projekte stellt sie auf ihrem YouTube-Kanal vor, aber auch im Fernsehen ist sie zu erleben. In der Sendung mit der Maus zeigt sie Kindern in ihren Machgeschichten zum Beispiel, wie man eine Beleuchtung in einen Regenschirm baut, damit man nachts in keine Pfütze tritt und nasse Füße bekommt. Frau Kampf, wie wichtig ist Ihnen das, Kindern Mut zu geben, auch einfach mal auszuprobieren und zu machen?
Mir ist das total wichtig. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass das bei mir irgendwie als Kind irgendwann angefangen hat, das nicht mehr alles so frei gemacht hat. Also irgendwie, man hat ja so als richtig kleines Kind, man spielt und erzählt und ist alles egal und man singt in der Öffentlichkeit und läuft rum. Also man geht ja nirgendwo, man rennt ja immer überall hin. Und irgendwann hört das auf und ich finde das total schade, weil warum? Eigentlich kann man doch versuchen, sich so ein bisschen was von dieser Freiheit und von diesem Mut auch zu bewahren. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wenn man den Kindern zeigt, man kann auch rumspinnen, wenn man erwachsen ist und das ist alles schon in Ordnung so, dass sie vielleicht ein bisschen sich davon aufheben können.
Wie sind Sie zu der Sendung mit der Maus gekommen?
Das hat angefangen, weil ich mal eine Sendung für den Kika gemacht habe, Schrott or Not. Da sind wir mit Kindern auf den Schrottplatz gegangen und das waren dann zwei Teams, die Aufgabe bekommen haben, jetzt müsst ihr ein Boot bauen, sucht mal, was ihr denkt, woraus wir das machen können. Und dann haben wir den ganzen Schrott bei mir in die Werkstatt gekarrt und haben daraus eben ein Boot gebaut oder was hatten wir noch, eine Seifenkiste, Minigolfplatz, so ein Kram. Und das war so ein bisschen der Einstieg in dieses Kinderfernsehen, in Anführungsstrichen.
Ihre Haupteinnahmequelle ist aber Ihr YouTube-Kanal und da gilt, ja, je mehr Klicks, desto mehr Einnahmen. Wie sehr schauen Sie darauf, ob ein Projekt viele Zuschauer bekommen könnte?
Ja, das ist natürlich schwierig. Am liebsten würde ich sagen, ich schaue da gar nicht drauf. Das stimmt aber nicht, weil es natürlich eben wichtig ist. Ich arbeite ja auch mit Sponsoren zusammen, die geben mir Geld. Und dann möchte ich natürlich auch, dass die zufrieden sind. Also ich glaube, es gibt ein kurzfristiges und ein langfristiges Ziel. Kurzfristig kann man auf YouTube mit Bild-Zeitungsähnlichen Headlines sehr viel Aufmerksamkeit und somit auch Geld generieren. Langfristig funktioniert das aber nicht. Also langfristig zählt Authentizität und Integrität und Kreativität und Motivation und all diese Sachen. Und oft sind Videos dabei. Beispielsweise letztes Jahr habe ich ein mobiles Podcast-Studio gebaut und fand das super. Ich finde es auch immer noch super. Das Video hat gar nicht funktioniert. Und klar tut das weh, wenn ich denke, Mensch, so viele Leute haben das jetzt nicht gesehen oder die Idee ist nicht so gut angekommen oder ich habe mich selber vertan. Aber am Ende ist es auch nur ein Video von ungefähr 52 im Jahr. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, ist das auch okay.
Sie haben die Sponsoren gerade schon erwähnt. Es ist mittlerweile so, dass Firmen Ihnen das Werkzeug zur Verfügung stellen. Wie unabhängig sind Sie dann noch? Versuchen die Firmen nicht Einfluss zu nehmen, was Sie zeigen?
Die Firmen wollen natürlich, dass ich ihre Werkzeuge benutze. Deswegen schicken die mir sehr viel davon, was ich super finde, weil dadurch habe ich Zugang zu Werkzeugen, die ich vorher gar nicht hatte. Die lassen mich aber auch in Ruhe. Also ich bin so strikt in der Auswahl meiner Sponsoren, dass wenn die dann am Ende immer noch sagen, ja, wir wollen mit dir arbeiten, dann habe ich die schon so weich geklopft, dass die eigentlich wissen, wie das bei mir läuft. Also ich rede nie über den Akkuschrauber, den ich jetzt benutze. Ich versuche das aber so einzubinden, dass ich gut damit arbeiten kann. Und das bedeutet ja, dass jemand anders da auch gut mitarbeiten kann. Und zum Beispiel Leatherman, einer meiner Sponsoren. Ich bin Fan, seit ich den mit 16 meinem Vater geklaut habe. Ich repräsentiere die eh schon immer. Das ist halt auch nicht gelogen. Hm. Und so versuche ich mir die Firmen halt auszusuchen, die ich eh schon benutze.
Auf dem aktuellen Leatherman habe ich gesehen, da haben sie was eingraviert. Never take orders. Nimm niemals Befehle entgegen.
Ja, genau. Das ist mein Always do favors, never take orders Spruch. Genau, der aktuellste Leatherman, da steht aber drauf Makers Love Equality. Das ist auch ganz spannend. Im Rahmen der Black Lives Matter Demo habe ich 3 Stück graviert und die bei eBay reingestellt. Und die Erlöse gehen an gemeinnützigen Verein, also für die NAACP ist das. Und die sind gerade, ich glaube, einer ist schon bei 600 Euro, der andere bei 500, das ist total abgefahren. Die gehen total ab, also mega, mega gut. Und das ist, da freue ich mich total drüber.
Eine 500.000 Zuschauer, das ist eine ganze Menge. Hm. Die kann man sich nicht aussuchen. Sind da auch manchmal welche dazwischen, bei denen Sie sagen so, oh Gott, du kannst auch gerne wieder gehen?
Ja, absolut. Das wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, nein, es sind alles tolle Leute in der Community. Nein, es gibt auch Idioten. Ich habe Gott sei Dank oder alle Leute, die auch bei YouTube aktiv sind, haben die Möglichkeit, sich auch zu wehren. Also es gibt zum einen sowas wie, das heißt Blacklist, da kann ich schon mal Worte eintragen, von denen ich viele bekomme, so Schimpfworte. Und wenn jemand so ein Wort benutzt, wird er sofort rausgefiltert und ich sehe diesen Kommentar einfach überhaupt nicht mehr. Zum anderen habe ich persönlich für mich vor langer Zeit entschieden, dass ich eine sehr strikte, keine Arschlöcher in meinem Leben Politik anwende. Das heißt, sobald mir jemand krumm kommt und mich auf so Arten beleidigt, die nicht entschuldbar sind, werden die sofort blockiert. Die Möglichkeit habe ich ja einfach. Und je mehr man das macht, desto weniger Idioten hat man dann auch so in seinem Publikum. Und da hilft das dann auch, wenn man ab und zu mal Flagge bekennt für Dinge, für die man steht, wie jetzt gerade halt, wie ich das gerade schon gesagt habe, mit dem Black Lives Matter und dass ich habe so eine Grafik gemacht, Makers Love Equality, dann sehe ich in meinen Analytics so, okay, heute habe ich das gepostet, es sind direkt ein paar hundert Leute, die meine Audience verlassen haben. Und das ist natürlich super, dass die Leute sich dann auch irgendwie selber aussieben.
Also wenn sie Positionen beziehen, dann haben sie die automatisch aussortiert, weil die schon gehen. Weil das ist ja immer das Problem am Internet, dass dort der Hass und die sexuellen Anzüglichkeiten und auch sexuelle Übergriffe immer mehr werden und immer größer werden. Mhm. Wie geht man damit um? Wie schützt man sich davor? Ja. Also da haben sie ja offensichtlich einen Weg gefunden.
Genau, und ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, warum das psychologisch so ist, dass ein negativer Kommentar so viel lauter ist als ein positiver. Aber die Positiven überwiegen bei weitem. Also ich wünschte, die würden sich einfach gleichwertig anfühlen. Aber irgendwie ist es ja so, das Lob immer so, ja. Und wenn einem aber jemand Kritik entgegenbringt, dann ist es halt direkt viel lauter. Wenn man das aber mal auf eine Waage legen würde, dann würden die negativen Kommentare gar nicht ins Gewicht fallen. Das ist halt nur, weil die sich intensiver anfühlen.
Haben Sie Angst, dass Ihnen irgendwann mal die Ideen ausgehen?
Ja, schon. Also eigentlich jeden Montag, um ehrlich zu sein. Jeden Montag habe ich immer mein, oh Gott, das ist das Ende meiner Karriere, das war's, mir fällt nichts mehr ein. Und dann versuche ich so einen Bürotag einzulegen oder ich fege meine Werkstatt oder irgendwas und dann passiert was oder ich sehe was oder ich höre was und dann habe ich doch wieder eine Idee und es geht weiter. Aber es könnte jede Woche vorbei sein.
Aber Urlaub machen Sie trotzdem nicht?
Nee, nicht so richtig. Also ich habe es mir jetzt aber vorgenommen. Letztes Jahr war ich auch mal im Urlaub, das hat auch gut geklappt. Und dieses Jahr will ich mal campen fahren, wenn der Camper fertig ist.
Haben Sie einen Plan B?
Nee, habe ich auch nie gehabt.
Dann drücke ich die Daumen, dass Sie auch nie einen brauchen.
Ja, ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich arbeite sehr gerne. Also selbst wenn das jetzt mit YouTube nicht klappen würde, ich glaube, ich wäre auch glücklich als Landschaftsgärtnerin oder Tauchlehrerin oder was weiß ich was. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir noch weiterhin ganz, ganz lange jede Woche ein neues Video von Ihnen bekommen. Ich empfehle jeder und jedem, sich die Videos mal anzuschauen, auch wenn Sie noch keine Ambitionen haben, etwas selber zu bauen, dann vielleicht doch, zumindest werden Sie vielleicht ein bisschen mehr Mut dafür haben. Laura Kampf war heute Abend mein Gast. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.